BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zum BSD Talk, dem offiziellen Podcast von Building Smart Deutschland. Mein Name ist Cornelius Breidel und ich freue mich, unsere Hörerinnen und Hörer durch eine weitere Folge unserer Podcast-Serie zu führen. Seit Jahren spielen die ESG-Kriterien eine immer bedeutendere Rolle für Organisationen, die Politik und die Gesellschaft. Oder zumindest sollten sie das. Diese Anforderungen hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind nicht nur durch nationale Vorgaben, sondern auch durch internationale Entwicklung, insbesondere auf europäischer Ebene, geprägt. Doch was bedeuten diese Kriterien eigentlich konkret für Organisationen oder Bauprojekte? Welche konkreten Auswirkungen haben sie auf die Planungs- und Bauprozesse? Erfordern sie ein Umdenken in der Herangehensweise, wie wir handeln, wirtschaften und bauen? Das soll heute unser Thema sein. Und um Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich heute jemanden bei mir, der sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt. Bei uns ist heute Klaus Theizer, Geschäftsführer bei der Vollergruppe. Herzlich willkommen, Klaus.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite.
Klaus, du bringst mehr als 10 Jahre Praxiserfahrung im Projektmanagement sowie in der Leitung der Abteilung Technik und Innovation bei der Vollergruppe mit. Und zudem bist du seit vielen Jahren Lehrbeauftragter an der Hochschule Karlsruhe und am KIT. Nicht zu vergessen, du bist auch seit Jahren im Vorstand bei Building Smart Deutschland engagiert und darüber hinaus in vielen, vielen weiteren Bereichen von Building Smart, wie zum Beispiel die Regionalgruppe Baden-Württemberg oder zum Beispiel die Fachgruppe BIM und Lean. Das heißt, du bringst eine ganze Menge an Erfahrungen und Einblicken mit und dementsprechend bist du genau der Richtige, um über dieses Thema heute zu reden. Fangen wir mal an und zwar sehr grundlegend. Klaus, wie würdest du denn Nachhaltigkeit im Kontext des Bauwesens auch insbesondere für dich und deine Organisation definieren?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Wenn man es jetzt mal einfach zurückführt, geht es um mindestens mal 3 Säulen. Das ist das Ökologische, das Ökonomische und Sozialkulturelle. Und da 2 Beispiele. Bei dem Ökologischen geht es ganz klar um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Energieeffizienz. Beim Ökonomischen ganz klar um die Baukosten beispielsweise. Beim Soziokulturellen geht es auch darum, um den Bauplatz, um die Genus Loci.
Jetzt bist du ja mit deinem Unternehmen sehr stark im Planungs- und im Bauprozess involviert und gut, da stellt sich jetzt direkt einmal die Frage, inwiefern man da auf diese Kriterien, die du gerade genannt hast, einige oder alle, überhaupt sensibilisiert ist und vor allem auch, wo da die wesentlichen Herausforderungen liegen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und mal so ein bisschen erläutern, wie das bei euch und wo das bei euch bei der Vollergruppe eine Rolle spielt?
Bei uns in der Vollergruppe spielt das Thema Energieeffizienz eigentlich seit Jahrzehnten schon eine Rolle. Wir haben über 1000 gebaute Projekte und wir entwickeln, planen und bauen. Von da aus haben wir den gesamten Wertschöpfungsprozess bei uns als Generalplaner und auch als Ausführende bei uns im Hause. In jedem Projekt ist es so, dass ganz zu Anfang die Stellhebel und die wesentlichen Punkte definiert werden. Das heißt, am Anfang habe ich die Chance, eben die richtigen Wege einzugehen, beziehungsweise auch die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Anders formuliert, wenn ich dort die richtigen Schwerpunkte setze, ist es dann, wenn wir es jetzt mal mit Lean abwickeln oder auch planen, auch dahingehend natürlich etwas einfacher auch für die Ausführenden. Wenn man das jetzt auf die Nachhaltigkeit mitnimmt, habe ich ganz zu Anfang der Planungsphasen dann die Stellschrauben, okay, welche Energieversorgung, welche Energieeffizienz und worauf legt der Kunde Wert, also wie wird der Kundenwert auch tatsächlich geschaffen?
Jetzt hast du schon gesagt, dass das Ganze sich durchaus sehr gut zum Beispiel auch mit Methoden wie Lean zum Beispiel auch zusammenbringen lässt, was ja auch nicht zuletzt halt eben sehr stark darauf abzielt, dass man sehr eng mit dem Kunden abstimmt, worum es eigentlich geht. Und du hattest jetzt auch gerade gesagt, dass es dort offensichtlich Hebel gibt. Kannst du uns da vielleicht, du hast schon ein paar Beispiele genannt, ein paar von diesen wesentlichen Hebeln zur Senkung des CO2-Footprints von so welchen Bauprojekten vielleicht mal nennen? Also worauf legt ihr denn so insbesondere zu Beginn eines Projektes Wert? Worauf schaut ihr insbesondere?
Also wir starten bei uns mit der sogenannten Phase 0, wo wir uns genau anschauen, welche Prozesse laufen in den Gebäuden. unabhängig mal, ob es jetzt ein Neubau ist oder ein Bestandsumbau. Auch im Bestand liegt sehr viel Potenzial drinnen. Da reden wir ja von grauer Energie, in dem Fall auch von den Baukonstruktionen. Und wenn man die Prozesse analysiert hat, was in den Gebäuden stattfindet, dann kommt man sehr schnell dazu, okay, wie wird ein Gebäude beheizt, wie wird ein Gebäude versorgt mit Medien, mit Prozesskälten. Und da geht es natürlich auch dann rein in die Tragkonstruktionen. Wie spielt es zusammen? Regenerative Energieerzeugung versus natürlich dann einer Medienverteilung. Und wenn wir über regenerative Energieerzeugung reden, also jetzt in der ökologischen Säule der Nachhaltigkeit drinnen sind, dann ereignen sich nicht alle Baukonstruktionen, um das quasi regenerativ quasi als Flächenverteilsysteme herzustellen beziehungsweise die Medien zu verteilen. Und das Interessante ist, dass ganz am Anfang in den Planungsphasen diese Variantenvergleiche stattfinden sollten, aber speziell auf das Gebäude und auf die Bauaufgabe fokussiert. Und da auch, um eine optimale Lösung sicherzustellen.
Und welche Rolle spielt jetzt da genau der Auftraggeber? Also ich könnte mir vorstellen, dass, ich meine, der muss am Ende ja entscheiden. Und das kann ja durchaus sein, du hast das jetzt ja einige Stichpunkte aufgeführt, die auch durchaus bedeuten könnten, dass es komplexer und teurer wird. Welche Rolle, wie bindet ihr da den Auftraggeber ein und wie helft ihr ihm da eine Entscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit zu treffen?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja allumfassend und in aller Munde. Ich hatte es zu Anfang gesagt. Ich glaube, was wir in der Branche schaffen müssen, und es ist tatsächlich auch eine Kernkompetenz der Vollergruppe, dass wir unsere Bauherrinnen und Bauherren entscheidungsreif machen. Und dazu gehören Varianten. Es ist insoweit immer schwierig, weil das Thema immer komplex zu sein scheint. Ich bin felsenfest davon überzeugt, mit den Projekten, die wir derzeit machen und auch aus der Vergangenheit, dass es gar nicht so komplex ist, sondern es kommt darauf an, die richtigen Varianten zu fahren und dann natürlich auch Expertinnen und Experten zu haben, die ganz genau wissen, wo liegen die Big Points und wo liegen die Stellhebel.
Prima. Und genau da habt ihr ja quasi schon die ersten Schritte gemacht. Du hast gesagt, ihr seid schon seit Jahren an dem Thema dran. Insofern unterstelle ich jetzt einfach mal, ihr habt da jetzt die Erfahrung bereits aufgebaut und wisst, wo diese Big Points, die du gerade genannt hast, letztendlich genau liegen. Würdest du sagen, dass ihr da jetzt im Markt eine besondere Stellung habt, was das Ganze angeht? Oder wie würdest du einschätzen, wo insgesamt der deutsche Markt, das deutsche Bauwesen aktuell ist? Vielleicht auch gerade im Vergleich, ich hatte es ja zu Beginn gesagt, das ist kein lokales Thema, sondern das ist ein europäisches Thema, es ist ein internationales Thema. Wo liegen da auch die anderen europäischen Länder im Vergleich?
Wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen auf die Stellhebel, dann, wenn man das als Kuchen sich vorstellt, dann liegen bis heute 3/4 des Kuchens tatsächlich in der Betriebsphase. Das heißt, die reine Bauausführung und die reine Materialität bedeuten nur 1/4 des Kuchenstückes. Ja? Was dringend notwendig wäre, ist natürlich dann, wenn man jetzt auf die Kuchenstücke mal sich anschaut, dann geht es natürlich um die Betriebsphase. Das sind wir automatisch bei der technischen Gebäudeausrüstung, bei der Haustechnik und wir sind automatisch auch natürlich dann in der Reduzierung der Treibhausgase. Die anderen europäischen Länder gehen mit großen Schritten voran. Ich nenne jetzt mal hier Dänemark, die seit 1. Januar 2023 einen CO2-Footprint von 12 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr Treibhausgasemissionen definiert haben. Wer ebenfalls sehr stark vorangeht, ist Frankreich. Wer in der Ökobilanzierung und auch mit Produkt- und Bauteildaten vorangeht, ist auch Österreich. Also die sollte man auch erwähnen. Und es kommt eben darauf an, diese Stellhebel zu sehen und daraus im Prinzip auch die Varianten für Gebäude abzuleiten.
Und diese 12 Kilogramm, ist das jetzt eine Vorgabe? Ist das also ein Must-Have? Das muss man erfüllen in Dänemark? Oder ist das nur eine Richtlinie, an der man sich orientieren darf?
Also soweit ich informiert bin, ist das ein Must-Have. Also die 12 Kilogramm, wenn man sich da die Unterlagen anschaut, die reduzieren das alle 2 Jahre um 1,5 Kilogramm. Und das ist schon eine Hausnummer. Wenn wir heute in Deutschland bauen mit den derzeitigen Regeln, dann liegen wir so im Schnitt um die 30 bis 50 Kilogramm. Und da sieht man eigentlich, welches Potenzial auch bei uns im Land vorhanden ist und wo wir eigentlich hin müssen, wenn wir den Klimaschutz vorne dran sehen mit dem 1,5-Grad-Ziel und nach unseren Berechnungen, und du hast ja auch vorher gefragt, wo steht die Vollergruppe? Wir haben uns als ganz klares Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel und haben unseren Grenzwert bei 13 Kilo gelegt und das 2020 schon im Rahmen unserer Überarbeitung unseres Leitbildes 2018.
Das heißt, ihr macht das aus wirklich ureigener Motivation. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass ihr damit natürlich, wenn ihr das entsprechend an den Auftraggeber kommuniziert, natürlich auch echte Argumente in diesem Zusammenhang habt. Ja, vielleicht ist es, auch wenn es keine strikte Vorgabe ist, ja vielleicht auch eine gute Art und Weise, denjenigen, der bestellt, derjenige, der es dann halt eben auch hat, wenn der auch wirklich überzeugt wird davon, dass es sich lohnt, in dem Bereich zu investieren. Und naja, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema, wie können hier die digitalen Methoden letztendlich uns helfen? Du hattest ja gesagt gehabt, das Ganze ist eine ganze Menge halt mit Kennwerten, mit Messwerten, mit Grenzwerten verbunden. Das spielt dann auch natürlich immer zusammen mit der Frage, wie können wir das auch während der Planung und während dem Betrieb halt eben auch sinnvoll messen? Und da wäre jetzt die Frage, hilft uns da eine Methodik wie Building Information Modeling, um genau diese Messwerte besser planen und besser simulieren zu können? Und wie macht ihr das bei euch bei der Vollag-Gruppe? Wie setzt ihr das um?
Als wir vor über knapp 12 Jahren, 15 Jahren um den Dreh rum uns wieder intensiv mit Building Information Modeling beschäftigt haben, haben wir definitiv festgestellt, dass diese Aufwandsvorverlagerung, die ja mit BIM eintritt, dass wir in der Lage sind, durch vorliegende Informationen in Modellen sehr früh faktenbasiert Varianten aufstellen können. Da hilft uns BIM unglaublich stark. Und jetzt kommt noch was dazu. Also wir können das nicht nur in der Theorie beschreiben, sondern wir können das tatsächlich auch in den Projekten darstellen und auch sehen. So, und diese Möglichkeit durch BIM-Content, durch eine IFC im Austausch, im Open-BIM-Austausch mit unseren Fachplanerinnen und Fachplanern, haben wir nicht nur die Informationen zu sehr frühen Zeitpunkten da, sondern wir definieren jetzt auch Stück für Stück, was wir tatsächlich auch zusätzlich haben wollen. Da zählt zum Beispiel jetzt auch die Ökobilanzierung dazu. Wir wollen diese Daten haben, um frühzeitig im Sinne unserer Kundschaft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein Aspekt noch, der tatsächlich auch bei dem Thema BIM und auch ideal passend zu BIM eigentlich ist, dass wir, wenn man jetzt auch das nachhaltige Handeln und das Verhalten auch sieht, dann schlagen turnusgemäß in den späteren Leistungsphasen immer die Kostenkeule zu. Das heißt, am Schluss kommen die bösen Baukosten und die hebeln dann alle zuvor definierten Nachhaltigkeitsziele auf. Und vielleicht da auch nochmal ein Potenzial zu sehen. Ich glaube, dass wir generell auch jetzt in die Möglichkeit kommen durch BIM, durch Daten, durch den datenfokussierten Prozessfluss, dass wir Ökologie und ökologische Nachhaltigkeitsziele nicht nur emotional diskutieren, sondern dass wir jetzt in die Lage kommen, genauso wie bei Baukosten auch mit harten Fakten zu bilanzieren. Und das Spannende finde ich, was derzeit bei uns im Unternehmen entsteht und was letztendlich auch Kunden erwarten, ist, dass wir eine Balance herstellen zwischen Baukosten und ökologischen Nachhaltigkeitszielen. In dem Sinn vielleicht als Beispiel eben dann nochmal dieser zuvor erwähnte und diskutierte CO2-Grenzwert. Und diese Balance ist das Entscheidende, dass ich die nicht gegenseitig ausspiele. Und das verändert sich in der Baubranche. Bedeutet aber auch, Cornelius, dass wir, und deshalb reden wir es bei BIM und bei Building Smart schon sehr, sehr lange, dass es eine Transformation der Baukultur auch ist.
Gut, also ich nehme mal mit, das passt alles sehr gut zusammen. Technologie, Arbeitsmethodik, Building Information Modeling, auch gerne im Zusammenspiel mit Lean als Methodik und Philosophie und dann mit dieser modellbasierten Ökobilanz, die uns dann dabei helfen kann, möglichst frühzeitig diese Prognosen auch zuverlässig letztendlich zu fahren und diese harten Grenzwerte auch wirklich ernst zu nehmen. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, weil tatsächlich bisher ist es ja relativ schwierig, sowas abzubilden. Zum Beispiel die HOAI, sieht die sowas tatsächlich vor? Wie geht ihr denn mit sowas um? Weil die ist doch tatsächlich bisher eigentlich noch nicht so wirklich gut geeignet, um diese vorverlagerte Leistung dann halt eben auch entsprechend zu vergüten. Oder wie geht ihr denn damit um?
Ja, ungeachtet mal der momentanen Situation begrüße ich persönlich sehr, dass jetzt zumindest mit den vorliegenden Informationen zwei wesentliche Aspekte auch in die HOAI mit integriert werden. Das eine ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das andere sind die Leistungsbilder auch zu BIM. Jetzt mal ungeachtet, ob es die Grundleistung sind oder besonderen Leistungen. Also bisher gehen wir da über besondere Leistungen. Und letztendlich der Kunde an sich oder der Bauherr oder die Bauherrin, ja, die Wertschöpfung oder der Welt Value, der da entsteht mit dem Gebäude, ich sage jetzt mal, der geht dahingehend, dass ja von der HOI das gar nicht so entscheidend ist. Das Entscheidende ist, dass die Kundenwünsche und die Kundenerwartungen da erfüllt werden. Und jetzt wird es natürlich auch standardisiert. Und zwei Sachen, die auch natürlich im Nachhaltigkeitsaspekt in der HOI jetzt auf einmal auch taufen, sind zwei große Schlagworte: Klimaschutz und Ressourcenschonung. Und damit sind wir wieder beim Ausgangsthema Varianten, Materialpässe und so weiter, was da alles kommt, ja.
Eine Frage nochmal zu dem Unterschied zwischen Neubau und Bestand. Also ich meine, wenn wir das ganze Thema ernst nehmen und jetzt wirklich alle unsere Immobilien überprüfen hinsichtlich auf diese Kriterien, dann würde, müsste, sollte im besten Falle insbesondere die bereits gebaute Umwelt ja auch eine wesentliche Rolle spielen. Sprich, wir reden hier auch zu einem großen Teil über Bestandsimmobilien, die wir vermeintlich alle auch nicht neu bauen können und wollen. Klar, Bauen im Bestand ist sicherlich ein großes Thema, aber wenn ich jetzt halt eben jemand bin, der schon große Liegenschaften hat und jetzt diese Bestandsimmobilien alle bewerten muss, kann ja gut sein, dass diese regulatorischen Anforderungen greifen und es ist absehbar, dass das kommen wird. Hilft mir auch hier das Thema Building Information Modeling ansatzweise? Du hattest gerade gesagt gehabt, dass für euch das Thema, auch jetzt in dem Falle Bauen im Bestand, eine große Rolle spielt zunehmend. Die Frage wäre, gibt es da irgendwie eine Richtung, wo du vielleicht auch Tipps geben kannst, wie man mit dem Thema dann umgehen kann?
Ja, das Thema Bestandsumbau und Revitalisierung, wie es bei uns im Unternehmen heißt, beginnt damit, dass ich eine Bestandsaufnahme mache. Das geht tatsächlich so weit, dass ich natürlich da über Bestandsscanning mir auch Modelle erschaffe und dann natürlich genauso wie im Neubau auch beispielsweise dann Anwendungsfälle wie Schließ- und Durchbruchsplanung natürlich da abbilde. Das beginnt aber ein Stück weit anders, wie auf der grünen Wiese bauen, eben durch Bestandsscanning. Und dann passiert eben auch eins, dass ich dann die entsprechenden Informationen in die Modelle bringe, um sie dann mit den Fachexpertinnen und Fachexperten zu teilen. Spannend wird es beim Bestandsumbau halt dahingehend auch zu beurteilen, wobei wir da auch insgesamt in der Branche, glaube ich, noch am Anfang stehen, inwieweit wir dann bei einer Entkernung, wenn dann die Tragkonstruktion stehen bleiben kann, was zugegebenermaßen auch öfters übrigens stattfindet, dann natürlich auch, wie ich die einzelnen Materialien dann auch sauber trennen kann und auch wiederverwenden kann. Wir hatten beispielsweise im schwäbischen Raum vor einigen Jahren eine Baumaßnahme, wo die Tragkonstruktion auf mehreren 10.000 Quadratmeter stehen geblieben ist. Und da reden wir gleich über mehrere tausend Tonnen CO2, die eben nicht neu hergestellt werden muss.
Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich höre auch mal so raus, die Werkzeuge und die Möglichkeiten, die hätten wir eigentlich. Das leitet ganz gut rüber zum nächsten Thema, weil wir sind ja bei Building Smart hier unterwegs. So, und jetzt hast du ja auch dort eine Rolle und bist ja sehr umtriebig. Ja, wo stehen wir denn da jetzt eigentlich? Ich meine, der Urgedanke von Building Smart ist ja, dass wir mit dem, was wir tun, mit unseren technischen Standards, aber natürlich auch mit der Entwicklung von unseren Handlungsempfehlungen und alles, was dazugehört, dass es leichter wird für alle da draußen, diese Dinge digital unterstützt umzusetzen. So, und jetzt haben wir in dem Bereich Fachgruppentätigkeit, wir haben technische Standards, wir haben eine ganze Menge, was da ist. So, jetzt also die Gretchenfrage, ist da alles schon da, was wir brauchen und vielleicht auch, wenn was noch fehlt, was wäre das? Wohin muss das Ganze sich entwickeln, damit alle da draußen, egal wo man steht, wie weit man mit dem Thema ist, möglichst schnell ins Doing kommt? Wo siehst du da noch Entwicklungsbedarf? Wo siehst du uns, wo wir da auf unserer Reise uns gerade befinden?
Der Datenaustausch und die Technologie, wenn wir es jetzt mal aus der Perspektive von Building Smart sehen, der funktioniert, gibt immer noch Potenzial, aber ich sage jetzt mal, um Modelle und auch Daten auszutauschen, die Standards, die sind alle da, die funktionieren. Das ist auch eine, wenn man so will, eine jahrzehntelange gute Vorarbeit und die wird auch weiterhin perfektioniert. Was ich momentan feststelle, wenn wir jetzt über das nachhaltige Plan bauen, betreiben, uns unterhalten, dass einerseits die Regeln und die Normen und die Vorgaben seitens des Gesetzgebers weiterentwickelt werden sollten. Jetzt bin ich wieder in der modellbasierten Ökobilanzierung beispielsweise drinnen. Wir haben da immer noch Potenzial, wie wir Gebäude bilanzieren. Diese Regeln sind zum Teil weiterentwickelt worden, auch in den letzten 2 bis 3 Jahren. Und es geht auf jeden Fall dort in die richtige Richtung. Wir haben zum Beispiel dort auch das Thema, dass wie Photovoltaikerträge bilanziert werden. Das sind aber jetzt weniger technologische Sachen, sondern eher Bilanzierungsregeln. Was ich derzeit feststelle, ist, dass im Prozess, im Entstehungsprozess, diese Daten leider sehr spät erst verarbeitet werden. Also so eine Ökobilanzierung kommt in der Regel erst, ja, wenn draußen schon gebaut wird. Und diese Punkte müssen viel, viel früher in die Planungsphasen vornherein, unabhängig, ob es jetzt ein Bestandsumbau oder Neubau ist. Weil dort werden die wesentlichen Entscheidungen getroffen über Energiesysteme oder Betreiber- und Flächenverteilsysteme, Tragwerksplanungen etc. Die Technologie funktioniert. Und was wir definitiv brauchen, ist auch nichts Überraschendes für Building Smart, aber das sind reale Gebäudedaten. Das sind Produktdaten, Cornelius. Wir greifen immer noch auf fixe Werte zurück. Auch wenn wir gesetzgeberisch die Nachweise erfüllen wollen. Das sind fixe Werte. Es gibt erste Pflänzlein, die da entstehen, mit realen Gebäudedaten, mit realen Standorten zu rechnen. Unabhängig mal einer thermischen Simulation beispielsweise. Aber was wir brauchen, sind reale Gebäudedaten. Und da fangen wir an, über Sensoren Gebäudeverhalten zu verstehen. Da sind wir auch bei dem Thema KI, um diese Informationen zu verarbeiten und das wiederum dann vorne in der Planungsphase nutzen zu können. Das ist das, was aus meiner Sicht noch fehlt und wo wir die nächsten großen Potenziale uns erschließen.
Und das ist ein Thema, was wir als Building Smart vorantreiben können und müssten. Also siehst du uns da in einer Position, wie wir da etwas vorantreiben können?
Also wenn ich jetzt Ökobilanzdaten oder auch Kosteninformationen in einem Modell oder in eine Datenumgebung schaffen kann, dann kann ich sicherlich auch Gebäudedaten da andocken, wo ich da quasi anschließen kann. Die Aufgabe von Building Smart sehe ich da drinnen, das Ganze zu standardisieren und ich sage jetzt mal die Lego-Kiste einfach zu sortieren, ja, was dann auch immer an Informationen gebraucht wird. Und ich vergleiche das immer ein Stück weit mit einem Containerschiff. Das lädt eben an gewissen Häfen die Container auf, bringt sie zu einem anderen Hafen, lädt aus, lädt ein und dieser Datentransfer, da stehen wir dafür, das funktioniert und da werden wir auch immer besser. Wichtig ist, dass in den Häfen auch die entsprechenden Informationen strukturiert vorliegen. Gerade im Gebäudebetrieb können wir noch sehr, sehr viel an Daten verarbeiten.
Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Eine Prognose von deiner Seite. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind, wir sitzen in 5 Jahren genau an dieser Stelle wieder zusammen und reden über den aktuellen Status von dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, modellbasierte Ökobilanzierung. Da würde ich gerne von dir wissen, wo glaubst du, stehen wir da? Über was würden wir dann uns unterhalten? Was wäre der Status quo? Hat sich's verbessert? Vielleicht ist es gleich geblieben, stagniert oder vielleicht ist es sogar schlechter geworden. Wir sind keine Pessimisten, das weiß ich. Aber tatsächlich ist es ja durchaus mal interessant zu wissen. Und vor allem, und jetzt noch, das ist so ein bisschen die Seitenfrage, wenn du dir vorstellst, jetzt jemand zu sein, der vielleicht mit dem Thema noch nicht so intensiv gestartet ist, der sich vielleicht darüber noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, was wäre jetzt dein Tipp für jemanden, mit was man starten sollte, was man sich genauer mal angucken sollte, um dann in 5 Jahren hoffentlich zu dem Thema besser dazustehen. Gerade auch insbesondere eingedenk, dass wir höchstwahrscheinlich damit rechnen müssen, dass es in den nächsten Jahren einige regulatorische Anforderungen geben wird, die greifen werden. Also ohne jetzt eine Prognose zu machen, was genau dann die Anforderungen sein werden, aber wir müssen ja damit rechnen, dass man an dem Thema höchstwahrscheinlich nicht dran vorbeikommt. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es für die Hörer schon ganz spannend wäre, was so deine Tipps wären, wie man sich darauf vorbereiten kann, damit man in 5 Jahren nicht dumm aus der Wäsche guckt.
In 5 Jahren, denke ich, werden wir mit der EU-Taxonomie viel, viel weiter sein, was momentan auch erkennbar ist. Und die Taxonomie ist ja der Green Deal der Europäischen Union, dahingehend unsere Wirtschaft zu einem grünen Wirtschaften zu bringen. Das hat fundamentale Auswirkungen auf alle Branchen, auf alle Wirtschaftszweige, auf die Gesellschaft. Politik. Das sieht man auch daran, dass jetzt auch im ersten Halbjahr diesen Jahres beispielsweise auch Gesetzesvorlagen auf europäischer Ebene weiter vorangetrieben wurden, zum Beispiel die Gebäudeenergieeffizienzrichtlinien, die auch da zum ersten Mal den digitalen Zwilling erwähnt hat, Building Information Modeling erwähnt hat, aber auch zum Beispiel das große Thema Ökobilanzierung. Ja? Für mich persönlich hat das Thema Ökobilanzierung deswegen so eine Schlagkraft, weil ich dort eben ökologische Ziele auch mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen kann und was dann im Sinne der 3 Säulen der Nachhaltigkeit auch Gleichberechtigung gleich wichtig ist, zu Baukosten. Ja? So, das denke ich wird in 5 Jahren auch weiter voranschreiben. Was auch kommen wird ist, vielleicht ist es ein bisschen durch die Hintertür, Cornelius, dass diese Taxonomie dazu führt, dass ich Gebäude auch anhand von Nachhaltigkeitszielen bewerten werden. Also die Unternehmen, wie auch unser Unternehmen, wir werden oder viele von uns werden ja 2026 berichtspflichtig mit einem Nachhaltigkeitsbericht. Und ich darf mich selber als Geschäftsführer auch damit gerade auseinandersetzen. Wir werden 2 Jahre früher diesen Bericht jetzt veröffentlichen, weil wir in Freiheit und selbstbestimmt eben da auch mit Haltung vorangehen wollen. Und beispielsweise werden dort auch Gebäude, Liegenschaften, die im Firmenbesitz sind, bewertet und natürlich untersucht. Und letztendlich kannst du die auch mit anderen vergleichen. Das heißt, dass alles, was wir heute planen, bauen und betreiben, in 5 Jahren noch viel stärker unter die Lupe genommen werden wird. Nicht nur, weil es der Gesetzgeber will, sondern weil es auch notwendig ist fürs Klima. Hochwasserfluten und die Überschwemmung und die Hitzeperioden sehen wir ja auch weltweit. Und in 5 Jahren werden wir da definitiv einen Schritt weiter sein. Ein Punkt noch, was ich glaube, was auch passieren wird, ist, das Thema BIM ist für mich kein Selbstzweck. Also nur das was machen, sondern das Thema BIM hilft uns, wie gesagt, auch in frühen Planungsphasen und wo wir die Stellhebel eben festlegen in Materialentscheidungen, in den TGA-Varianten, dort die richtigen Entscheidungen zu treffen und den Kunden entscheidungsreif zu machen. Und ich glaube, dass wir da in 5 Jahren wesentlich weiter sein werden.
Ich nehme mit also, dein Appell wäre, man sollte sich vorbereiten, möglichst proaktiv mit dem Thema umgehen. Jetzt geht ihr damit ja sehr proaktiv um. Das klingt sehr vorbildlich, klingt aber auch danach, dass ihr dann schon bestens vorbereitet seid und das Ganze dann halt eben nicht überfallartig kommt, wenn dann die regulatorischen Anforderungen greifen. Und ich nehme auch mit, dass dein Appell auch ist, sich das ganze Thema insbesondere im Zusammenhang mit der digitalen Transformation anzugucken, weil es sich lohnt, weil höchstwahrscheinlich die Effizienzsteigerung dadurch, jetzt in der Betrachtung, in der Bilanzierung und so weiter und so fort, gerade mit Themen wie Information Modeling dann deutlich helfen können. Gut, Klaus, die Zeit, die fliegt und dementsprechend sind wir schon wieder am Ende. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen und deine Erfahrung mit uns zu teilen. Vielen Dank.
Dankeschön, Cornelius. Ein Punkt würde ich noch kurz erwähnen für alle, die da einsteigen wollen und auch sehen wollen, wo die Branche unterwegs sind. Wir haben am 24. Oktober von Building Smart einen Thementag in Fulda, wo wir genau auf diese Fragen eingehen und dann auch praxisnah von Fachexpertinnen und Fachexperten Erfahrungen aufzeigen können und lassen. Und wir haben bei den Regionalgruppen in Baden-Württemberg am 24. September ein Webinar auch über Building Smart zu dem Thema modellbasierte Ökobilanzierung. Das ist, glaube ich, gestern auf die Homepage gekommen. Da freue ich mich auch auf alle Zuhörenden.
Perfekt. Vielen Dank, Klaus. Da sieht man mal wieder, wie umtriebig du bist. Auf allen Kanälen wird zu dem Thema etwas geboten. Wer dazu Näheres wissen möchte, genau auf unserer Homepage gibt es eine ganze Menge an Informationen zu diesen Veranstaltungen. Oder aber man registriert sich für den Newsletter, dann kriegt man auch diese Informationen direkt zugeschickt. Vielen Dank, Klaus. Super Hinweise. Das hilft auf jeden Fall den Leuten, die da Interesse haben, an den Themen mit am Ball zu bleiben. Am Ende bleibt mir wie immer nur noch Danke zu sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis bald.